Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
Heute mit Stefanie Rohde, herzlich willkommen. Wir kommen zum Punkt, und zwar zum Höhepunkt. Es geht nämlich um den Orgasmus. Hier ein kleiner Vorgeschmack, wie er in den vergangenen Jahrhunderten künstlerisch nachempfunden wurde.
Diese Arie aus Nicola Porporas Oper Polifemo sang in der Uraufführung 1735 der Kastrat Farinelli. Musikalischer Orgasmus wurde die Arie schon genannt, denn die Kunst der Kastraten, den Ton zu halten und vom Piano zum Fortissimo anschwellen zu lassen, um im Bild zu bleiben, brachte Zuschauer in Wallung. Kastraten, hieß es einmal, tragen den Phallus im Mund. Den Orgasmus auf eine ganz neue Stufe stellte Richard Wagner. Den zweiten Akt von Tristan und Isolde hat der Komponist Dieter Schnebel das Protokoll eines Liebesaktes mit Orgasmus genannt. Mit Isoldes Liebestod im dritten Akt soll Wagner mit der wellenförmigen Bewegung der Melodie erstmals den weiblichen Orgasmus vertont haben. Den provokativsten musikalischen Orgasmus zeigte Schostakowitsch in der Oper Lady Macbeth von Mezensk. Die von der Ehe gelangweilte Katharina beginnt eine Affäre mit einem Landburschen, der stürmisch loslegt. Dann abruptes Erschlaffen, ernüchterndes Ende der Leidenschaft. Zur gleichen Zeit, im Jahr 1933, führte der tschechisch-österreichische Spielfilm Ekstase mit Hedy Lamarr den ersten weiblichen Orgasmus der Filmgeschichte vor. Die Kamera zeigt ihr erregtes Gesicht, sie beißt sich in die Hand, dann folgt die Zigarette. Es hieß, der Orgasmus sei echt, aber Lamarr meinte, den ekstatischen Ausdruck hätte der Regisseur mit einem Nadelstich in ihr Gesäß erzeugt. Mit einer ganz ähnlichen Szene sorgte Louis Malz, Die Liebenden, 1958 für einen Skandal. Beim Thema Orgasmus war man im Kino der 50er Jahre kaum weiter. 1972 wurde der letzte Tango in Paris mit Marlon Brando und Maria Schneider zum größten Skandal der Filmgeschichte.
Ich bin das Rotkäppchen im Wald und du bist der böse Wolf. Was für lange Nägel du hast.
Damit ich dir besser den Arsch kratzen kann.
Der Film galt als Porno, obwohl der Sex nicht echt war. Aber real war die Überrumpelung Schneiders durch Brando, der vor laufender Kamera eine Vergewaltigung simulierte. Von dem Übergriff hat sich die Schauspielerin nicht erholt. Der Filmsex war mit wachsender Freizügigkeit nicht freudvoller geworden. Den Überdruss brachte der amerikanische Regisseur Rob Reiner mit dem Satz auf den Punkt: Reden ist der Sex der 80er. Und so ist die berühmteste Orgasmus-Szene der Filmgeschichte in Harry und Sally auch Teil der Konversation.
Bis jetzt hat sich keine beschwert.
Woher weißt du, dass sie wirklich
den Orgasmus vorspielt?
Das wäre doch möglich.
Das hat bei mir noch keine gemacht.
Woher willst du das wissen?
Ich weiß es eben.
Oh.
Alles in Ordnung?
Oh.
Mitten im Diner führt Sally einen Orgasmus vor. Die Dame am Nebentisch reagiert.
Ich will genau das, was sie hatte.
Der Orgasmus, eine Illusion. In den letzten Jahren sieht man den Orgasmus in Filmen von Gaspar Noé oder Lars von Trier auch real. Aber von erfüllter Lust, wie in der Barockarie, ist man weit entfernt.
Christian Berndt war das über die Lust, den Orgasmus zu zeigen, zu hören, zu sehen und nicht zuletzt selbst zu erleben. Eins aber fällt auf, Philosophen sind erstaunlich still beim Thema Orgasmus. Warum eigentlich? Wie könnte eine Philosophie des guten Lebens mit dem Höhepunkt aussehen? Darüber will ich sprechen mit Klaus-Steffen Mahnkopf, der fordert, dass der männliche Orgasmus weiblicher werden soll. Mahnkopf ist Komponist mit philosophischer Ausbildung. Er lehrt an der Hochschule für Musik und Theater in Leipzig und er hat gerade ein Buch geschrieben mit dem Titel Philosophie des Orgasmus. Hallo.
Guten Tag.
Wie kommt man als Musiker zum Orgasmus?
Als Komponist kann man nicht den ganzen Tag komponieren, sondern sollte nebenher noch anderes betreiben. Und eine meiner Leidenschaften ist die Philosophie. Und vor 10 Jahren fiel mir auf, dass innerhalb der professionellen Philosophie der Orgasmus schlicht und einfach nicht vorkommt. Das Wort wird schon gemieden, selbst in Kontexten, wo er sich aufdrängen würde. Und mit der Zeit reifte dann dieses Buchprojekt und vor 3,5 Jahren hatte ich das Glück, mit dem Surkamp Verlag dieses Buch zu vereinbaren und es dann auch zu schreiben.
Sie haben ein bisschen Anschauungsmaterial mitgebracht, damit wir hier nicht nur so theoretisch drüber sprechen, nämlich einen Ihrer Höhepunkte, wenn ich das mal so nennen darf. Was genau werden wir jetzt hören und was sagt uns das über den Orgasmus?
Sie hören einen Höhepunkt aus der Kammersinfonie von 93-94, gespielt von dem Ensemble Contrechamp in Genf.
Das klingt in meinen Ohren wahnsinnig komplex, auch ein bisschen vielleicht verwirrend, leicht anstrengend. Was lernt man da über den Orgasmus?
Also zunächst einmal überhaupt gar nichts. In der Musik ist das so, dass Höhepunkte nur wirken, wenn man relativ viel Zeit davor gehört hat, um in diesen Höhepunkt zu kommen. Der Höhepunkt ist ja mal ein Endergebnis eines Entwicklungsprozesses. Wenn wir jetzt einen Ausschnitt hören von 30 Sekunden, ist das eher abstrakt. Ich plane aber tatsächlich ein Orchesterstück mit dem hübschen Titel O oder O drei Punkte, wie bei Kleist, indem ich für das große Orchester den Liebesakt oder darin den Orgasmus oder vielleicht sogar zwei von denen darstellen möchte.
Sie haben gerade gesagt, dass nur den Höhepunkt hören wenig sinnvoll ist. Was heißt das denn dann für den Orgasmus? Also braucht der Orgasmus notwendigerweise einen davor und danach? Also heißt es, er ist nur denkbar in drei Teilen?
Also die wissenschaftliche Erforschung setzte ja in den 50er, 60er Jahren mit Masters und Johnson ein und sie unterscheiden vier Phasen. Also die Erregungsphase, dann die sogenannte Plateauphase, dann der eigentliche Orgasmus und die Rückbildungsphase. Also man kann tatsächlich das drei teilen, ein davor, dann der Orgasmus und danach. Und die Frage ist, wie schnell geht das alles? Theoretisch in 30 Sekunden, vielleicht sogar in 20 Sekunden, wenn es also sehr dringlich ist. Die Frage ist nur, ob wir das erstreben sollten.
Jetzt ist natürlich auch das Problem, dass wir uns gerade versucht haben, zeitlich, also in so einer Unterteilung dem Orgasmus zu nähern. Gibt es denn eine befriedigende Definition davon, was den Orgasmus subjektiv prägt, also wie man einen Orgasmus, das subjektive Empfinden, beschreiben oder fassen kann?
Das ist eine sehr schwierige Frage, weil die Wissenschaft, vor allem die Naturwissenschaft oder die Medizin, die Physiologie kann das natürlich nicht beschreiben. Die Psychologie könnte das, aber es ist interessant, dass ein wichtiges Lehrbuch der Emotionspsychologie sexuelle Gefühle überhaupt nicht vorsieht. Entsprechend auch nicht den Orgasmus. Also wo muss man suchen, um zu erfahren, wie es erlebt wird? Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Die Kunst, also die Literatur vor allen Dingen, teilweise auch der Film, aber vor allem die Literatur, die das in Sprache überführt. Und zweitens, wenn normale Menschen in Anführungszeichen darüber schreiben. Und da gibt es tatsächlich auch Bücher, in denen vor allen Dingen Frauen sich äußern. Und das machen die sehr fantasievoll, mit einem großen Spektrum von Assoziationen.
Zum Beispiel?
Ach, das geht also über religiöse Metaphern, also die Vereinigung mit Gott, über kosmologische, esoterische, dann aber auch so etwas wie gleichzeitig im Höchsten wie im Niedersten sein, gleich sein im Geistigsten und im Fleischlichsten. Dann gibt es die Beschreibung, man ist für einen kurzen Augenblick von der Moral befreit, man ist überhaupt frei. Und vor allen Dingen kreisen die Metaphern um so etwas wie Verschmelzung, Einheit, Vereinigung mit was anderem. Das kann der Kosmos sein, das kann das Sein sein, das kann Gott sein, die Natur, die Ewigkeit. Es kann aber auch natürlich der Partner sein. Und eine andere Metapher ist die, dass man die Zeit verliert. Dass man für einen bestimmten Augenblick, wie lang der auch immer ist, also 3 bis vielleicht 18 Sekunden, das Gefühl hat, dass man nicht mehr in der Zeit steht, sondern dass die Zeit aus irgendeinem Grunde verschwunden ist.
Sie haben jetzt gerade beschrieben, diese Vereinigung mit etwas anderem, aber auch dieses Gefühl, gleichzeitig im Geistigsten zu sein, aber auch im Fleischlichsten, wenn man mal religiös spricht. Ich würde gern philosophisch fragen, wie ist denn das Verhältnis im Orgasmus von ich zum anderen oder zur Welt? Also wo bin ich eigentlich, wenn ich einen Orgasmus habe? Bin ich dann ganz außer mir oder ganz bei mir?
Ich würde sagen beides. Das ist das Interessante. Also zunächst einmal ist man außer sich. Man hat Teil an einem körperlichen, physiologischen Geschehen, das so universal ist, das betrifft ja alle Menschen. Also man hat ja nicht sozusagen seinen eigenen persönlichen Orgasmus. Auf der anderen Seite erlebt jeder und jede ihn anders. Das hat was mit der eigenen Lebensgeschichte zu tun, mit dem Alter, mit den Erfahrungen, mit der Einstellung, mit der Tagesform oder wie auch immer. Man ist also in dem Moment sehr zentriert auf sich selbst. Das ist eine Erfahrung, vor allen Dingen bei dem, was ich den Solo-Orgasmus nenne, also in der Masturbation, wo man nicht abgelenkt ist von einem Partner oder von mehreren Partnern, wo man sich ganz auf sich konzentrieren kann, hat man diese intensive Erfahrung und gleichzeitig erlebt man, dass das eigene Ich in dem Moment keine Rolle mehr spielt, man sozusagen depersonalisiert wird.
Dann lassen Sie uns schauen, das haben Sie eben auch schon angesprochen mit Filmen und der Musik vor allen Dingen, wie man dieses subjektive Erleben objektiv fassen kann. Sie schreiben da in Ihrem Buch, dass Sie da Unterschiede sehen in der Darstellung, also vor allem zwischen Mann und Frau. Wenn wir das mal im Film machen, was für Unterschiede sind das? Wie wird dieses subjektive Erleben von Mann und Frau anders gezeigt?
Also für das Buch habe ich natürlich umfangreiche Recherchen geführt. Ich habe mir eine Spezialbibliothek zugelegt und ich war dann auf der Suche nach Filmen, in denen Sexualität nicht simuliert wird. Es war in der Ansage, ja schon, wurden ja schon zwei Filme genannt, aber es gibt da etwa 30. Die habe ich mir alle angeschaut und habe dann festgestellt, dass es sehr wohl auch freudvolle Darstellungen gibt. Also nicht nur diese etwas härtere oder diese desillusionierende Darstellung. Und da ist mir aufgefallen, zumindest in dem, was man sieht, dass beim Mann das eigentlich ziemlich erbärmlich ist. Also er verkrampft sich und entkrampft sich und dann kommt noch nicht mal ein Lächeln über sein Gesicht.
Das heißt, es ist eine Anstrengung im Endeffekt, eine Arbeit.
Es ist eine große Arbeit, ja. Übrigens, in der Pornografie ist das genau das Gleiche. Nicht? Also da wird gearbeitet ohne Ende und man fragt sich, warum machen die das eigentlich? Und bei den Frauen ist mir aufgefallen, dass es da ein differenzierteres Bild gibt. Und zwar ist mir aufgefallen, Genuss, Freude, Liebe, aber auch so etwas, was ich metaphysische Heimatlosigkeit oder Einsamkeit nenne, so ein Gefühl von Verlorensein in dem Augenblick, so ein Haltsuchen.
Und das erkennt man am Gesicht oder woran machen Sie das fest?
Ja, das sieht man am Gesicht, ja. Aha. Also je nachdem, wie die Kameraführung ist, auch am gesamten Körper, aber im Wesentlichen am Gesicht, ja.
Das heißt, der männliche Orgasmus wird sehr, sagen wir mal, einseitig dargestellt und sehr freudlos.
Also entweder er wird einseitig dargestellt oder er ist einseitig, das ist die Frage.
Sie sagen, dass auch in der Musik die Höhepunkte unterschiedlich sind. Also dass es Höhepunkte gibt, die von Männern oder Männlichkeit inspiriert sind und welche von Weiblichkeit. Haben Sie dafür Beispiele, damit wir das mal ein bisschen klarer machen können, was das heißt?
Also zunächst einmal ist es sehr, sehr schwierig, in der Musik überhaupt Beispiele zu finden. Das Barockbeispiel ist sehr stilisiert. Und das beste Beispiel stammt aus meiner Sicht aus Wagners Tannhäuser, Version Paris 1861, wo er tatsächlich eine Gruppe Sexorgie auf der Bühne inszeniert und dazu die entsprechende Musik komponiert, die extrem rhythmisch ist, extrem finalistisch. In 3 Minuten wird ein Höhepunkt in 3 Etappen erklommen und dann hat man ihn. Und ich denke, dass das von der Zentriertheit und von der Rhythmik sehr männlich ist. Und wenn das stimmt, wie gesagt, das sind ja Interpretationen, aber wenn das stimmt, dann kann man sich fragen, gibt es denn in der Wagnerschen Musik so etwas wie den weiblichen Höhepunkt? Und da ist der Liebestod von Isolde am Ende, von Tristan und Isolde, das entsprechende Beispiel.
So, das war Isoldes Liebestod. Was genau ist da jetzt der weibliche Aspekt, würden Sie sagen?
Also man muss sich vorstellen, dass der Liebestod natürlich erstmal 6 Minuten lang schon gesungen wurde. Und er beginnt sehr leise und meandert sich so langsam nach oben. Das heißt also, diese Musik ist weniger linear, sie ist eher spiralförmig, sie ist auch in der Instrumentation und im Klangbild wärmer, sie ist weniger motorisch, sie ist eher melodiös. Und der Höhepunkt selber pendelt zwischen zwei gespannten, aber letztendlich doch weichen Akkorden. Ich vergleiche das mit einer weit schwingenden Brücke, während das andere Beispiel eher einer Klippe entspricht, wo man dann sich fallen lässt und dann hinabgesogen wird. Und wenn man bei unten angekommen ist, ist das Spiel auch dann zu Ende.
Jetzt schreiben Sie in Ihrem Buch, dass wir eine Feminisierung des männlichen Orgasmus brauchen. Was meinen Sie damit?
Also wenn man eine Philosophie des Orgasmus schreibt, kommt man um das Thema der Differenz zwischen Mann und Frau nicht herum. Das ergibt sich auch schon aus biologischen oder physiologischen Gründen und durchzieht dann die gesamte Kulturgeschichte, die gesamte Menschheitsgeschichte bis heute zu den großen Auseinandersetzungen in Politik und in Recht und im Alltagsleben. Und mir ist aufgefallen, dass wenn man den Orgasmus nicht einfach nur philosophisch abhandelt, so als eine Sache neben vielen, sondern versucht, den Orgasmus emphatisch zu denken, aufzuwerten, dann kommt man an einen Punkt, dass man den männlichen und den weiblichen Orgasmus eben halt unterscheidet. Und dann kam ich zu dem Ergebnis, dass er höherwertig ist. Und zwar deswegen, weil man die Frage ja stellen kann, warum es den Orgasmus in dieser Erlebnisintensität überhaupt gibt. Lassen wir diese Frage mal außen vor, aber das wird auch in diesem Buch beantwortet. Gibt es die berühmte Frage, warum gibt es den weiblichen Orgasmus überhaupt? Der männliche ist biologisch sinnvoll, notwendig, geschieht, ist auch relativ unproblematisch und insofern ganz simpel. Und dann gab es mehrere Ansätze zu erklären, warum es den weiblichen gibt. Alle Erklärungen sind aber letztendlich nicht hinreichend. Also gibt es letztendlich doch keine Erklärung. Und daraus ziehe ich den Schluss, wenn es keine Erklärung gibt, gibt es auch keine biologische Funktion. Und wenn es keine biologische Funktion gibt, dann ist der ein Selbstzweck. Dann ist er wirklich nur dazu da, um Freude und Lust zu spenden und etwas in das Leben hineinzutragen, was jenseits der biologischen Funktion ist. Und schon deswegen ist er gegenüber dem männlichen Orgasmus ausgezeichnet. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich natürlich mit dieser etwas gewagten These der Feminisierung des männlichen Orgasmus eine Kritik am männlichen Orgasmus bzw. an der Männerwelt übe, beziehungsweise auch an dem Bild, das von dort aus propagiert wird. Noch vor 100 Jahren gab es den weiblichen Orgasmus in der Form eigentlich nicht im öffentlichen Bewusstsein, sondern es war immer nur männlich. Und wir denken ihn auch vom Männlichen aus. Und ich denke, wir sollten da umdenken.
Aber das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, Sie legen ein instrumentelles Verständnis von Orgasmen zugrunde, also dass man einen Orgasmus an der Notwendigkeit, an der biologischen Funktion, am Zweck der Zeugung sozusagen misst und sagen, der weibliche Orgasmus fällt da raus, der erfüllt das nicht, der ist reiner Selbstzweck, Genuss, Freude und deshalb höherwertiger. Verstehe ich Sie da richtig? Also, dass Sie tatsächlich eine moralische Bewertung dann auch vornehmen, weil Sie sagen, der fällt da raus aus dieser Zweckmäßigkeit.
Das ist keine moralische Bewertung. Das ist eine, wenn Sie so wollten, essentialistische Bewertung. Das heißt also, er ist sozusagen dem Ideal eines guten Orgasmus näher als der männliche.
Und ist das nicht eine problematische Verallgemeinerung von so einem sehr subjektiven Erlebnis? Also Männer können ja auch unterschiedliche Formen des Orgasmus erleben.
Ja, Gott sei Dank. Ich habe das ja auch erwähnt, dass es ja die Hoffnung auch bei, vor allem bei den Außenseitern liegt. Aber wenn man sich anschaut, wie der weibliche Orgasmus beschrieben wird. Und zwar beziehe ich mich vor allen Dingen auf die Ikone des Feminismus, auf Simone de Beauvoir. Dann ist er tatsächlich ein bisschen anders. Man kann das physiologisch erklären, aber man kann das natürlich auch psychologisch erklären. Er ist multipler, er ist etwas komplizierter, er ist auch unberechenbarer. Er ist sozusagen menschlicher und er ist deswegen auch fantasievoller. Es ist kein Zufall, dass Frauen fantasievoller über den Orgasmus schreiben als Männer.
Aber läuft man da nicht Gefahr, den weiblichen Orgasmus zu mystifizieren?
Das kommt darauf an, wie man das ausführt. Ich glaube, dass ich eine relativ nüchterne Darstellungsweise in diesem Buch pflege. Also ich bin sehr anti-esoterisch. Also von daher glaube ich nicht, dass diese Gefahr wirklich besteht.
Wenn Sie jetzt sagen, der männliche Orgasmus hat eine gewisse Zweckgebundenheit mit der Zeugung und wir haben Ihre These, dass der männliche Orgasmus weiblicher werden soll. Wie soll das denn geschehen? Also, weil offensichtlich gibt es ja eine gewisse Essenz vom männlichen Orgasmus, der eben so ist und zweckorientiert ist. Wie sollen denn Männer jetzt auf einmal weiblicher und mit mehr Selbstzweck einen Orgasmus finden können?
Nun, also letztendlich ist die Idee, die ich habe, ja nicht unbedingt besonders neu. Sondern das ist das, was jeder Orgasmusratgeber und die Bild-Zeitung jeden Tag sagt. Nehmt euch mehr Zeit. Achtet auf den anderen. Nehmt das Ganze nicht so wichtig, weil wenn ihr es nicht so wichtig nehmt, dann wird es umso schöner. Also im Prinzip geht das ja schon in diese Richtung. Von Mass und Johnson gibt es dieses Vier-Stufen- oder Vier-Phasen-Modell. Und ich habe daraus ein Vier-Phasen-Modell der Kreativität gemacht. Das heißt also, die Zeit der Anbahnung bis zum Orgasmus soll wirklich gestaltet werden. Das soll ausgekostet werden, weil dann der Orgasmus auch tatsächlich viel schöner und viel interessanter und viel intensiver und vielleicht auch viel länger ist. Und dann, das ist wichtig, gerade bei Männern, dass sie nicht sofort danach einschlafen, sondern dass sie sich Zeit wiederum nehmen, dafür das Erlebte in sich aufzunehmen, zu verarbeiten, kreativ zu machen, vielleicht daraus dann auch Pläne für die Zukunft zu machen. Denn im Orgasmus erleben wir ja nicht nur eine körperliche Entspannung, sondern durchaus auch so etwas wie ein Abbau unserer Aggression. Wir haben für einen kurzen Augenblick tatsächlich so einen Frieden mit der Welt und vielleicht auch mit unseren Feinden. Wir vergeben. Wir haben so eine sehr, sehr schöne Glückseligkeit in dem Augenblick und die sollte auch ausgekostet werden. Und wenn man sich mehr auf diese Dinge konzentriert, das heißt also den Orgasmus zu einer Kultur macht, dann wird er auch aufgewertet und ich denke, da können die Männer momentan von den Frauen mehr lernen als umgekehrt.
Das heißt, es wäre eine Bewegung weg von der Zweckmäßigkeit hin zu einer tatsächlichen Kunst, die man erlernen muss, also die Kunst des Orgasmus.
Ja.
Okay, verstehe. Kann man sich vorstellen, dass man ein gutes Leben führt ohne den Orgasmus? Also wenn man beispielsweise einen stoischen Ansatz wählt und sagt, man möchte nicht getrieben werden von einem Orgasmus zum nächsten, sondern möchte eher, sagen wir mal, eine Balance des Lebens finden. Was halten Sie davon?
Nun, ich würde dann entgegnen, dass zur Balance gehört, dass all das, was zum Leben dazugehört, in eine Balance kommt. Und der Orgasmus gehört dazu. Also die sogenannte Leidenschaftslosigkeit in der Stoa ist ja die Eudaimonia. Das bedeutet, dass man einen guten Geist hat, ein gutes Gemüt, eine gute innere Verfasstheit und deswegen ein gutes Leben führt. Normalerweise oder früher hat man das mit Glückseligkeit übersetzt. Macht man übrigens heute nicht mehr. Für mich ist Glückseligkeit etwas viel Emphatischeres. Das ist nämlich das Glück und die Seligkeit gleichzeitig. Das ist die Spannung und die Entspannung. Es ist die Erfülltheit, der innere Frieden, die Ruhe und gleichzeitig die Gespanntheit des prallen Lebens. Das heißt, das hat man im Orgasmus, das hat man, wenn man ein Kind bekommt oder wenn man heiratet oder nach einer gelungenen künstlerischen Aufführung. Das ist relativ selten. Aber den Orgasmus in ein gesundes, ich meine das auch tatsächlich medizinisch gesundes Leben einzuführen, halte ich für sehr sinnvoll.
Und was sagen Philosophen dazu? Sie haben schon erwähnt, dass Philosophen relativ still sind, wenn es zum Orgasmus kommt, wenn man so formulieren will. Was ist denn ein Modell, wo Sie sagen, da habe ich was gefunden in der Philosophie, was für mich Sinn ergibt?
Zunächst gibt es den Klassiker Wilhelm Reich, der eine sehr sonderbare Kosmologie entwickelt hat, die man nicht beweisen kann. Dann gibt es tatsächlich sehr, sehr wenig darüber. Herr Sloterdijk hat einen aus meiner Sicht sehr schlechten Roman darüber geschrieben. Dann gibt es einen französischen Philosophen Comte Sponville, der eine Philosophie der Erotik, also der Liebe und der Sexualität geschrieben hat. Da kommt das auch tatsächlich vor, aber sehr französisch, es geht nur um den Genuss. Und ich denke, es geht hier um mehr. Im biblischen Sinne spricht man von, ich erkenne jemanden, wenn ich mit jemandem schlafe. Das heißt also, im Orgasmus geht es eben nicht nur um reine Lust und Genuss, sondern auch um einen kommunikativen Aspekt und so etwas wie Erkenntnis im weitesten Sinne. Erkenntnis klingt so ein bisschen intellektualistisch, das ist gar nicht so gemeint, sondern Erkenntnis im Sinne von einer tiefen Erfahrung und einem Erlebnis, das mich im weiteren Leben auch trägt und beschäftigt.
Und gleichzeitig kann man auch sagen, der Orgasmus ist ein ganz großes Ja, ein Ja zum Leben, aber möglicherweise auch zum Tod, weil wenn wir ins Französische gucken, da wird es der kleine Tod genannt. Also ist es gleichzeitig ein Ja zum Leben und zum Tod?
90-10.
Wieso 90-10?
Naja.
Also 90 fürs Leben?
Ja, natürlich. Okay. Natürlich ist es erstmal ein Ja. Also kein Mensch brüllt beim Orgasmus Nein. Also selbst der negativste Philosoph würde das nicht tun. Sondern natürlich ist es in dem Moment, will man das und nur das. Jetzt gibt es allerdings tatsächlich diese Rede von dem kleinen Tod und dann fragt man sich, woher kommt das und was bedeutet das? Es gibt natürlich dann auch diese dialektische Gegenseite, wonach man in dem Augenblick ja vielleicht für immer einschlafen möchte. Dass man sagt, jetzt ist wirklich genug. Ich habe das Schönste erlebt und alles Weitere braucht es nicht mehr. Und es ist auch so etwas wie, naja, ich habe jetzt ein Kind gezeugt, zumindest aus der männlichen Sicht, ja, die Frau muss das Kind ja noch austragen. So, mich braucht es jetzt auch nicht mehr. Aber dieses Gefühl, dass alles jetzt sozusagen vorbei ist, ist sehr, sehr kurz, denn sexuelle Anspannung steigt ja wieder. Wir sind ja im Gegensatz zu den Tieren daueraktiv.
Sie schreiben in dem Buch, dass der Orgasmus eine Leerstelle der Negativitätsphilosophie ist. Was meinen Sie damit, also wenn wir genau auf diesen Zusammenhang zu dem Ja gegenüber dem Leben gucken?
Also zunächst mal ist es eine Leerstelle der Philosophie. Man findet kaum etwas. Und sonderbarerweise beschäftigen sich die Philosophen im 20. Jahrhundert ja wirklich mit allem. Also der gesamten Kultur und von dem Leib und dem Körper und unserer Existenz. Es ist ja nicht nur einfach nur Erkenntnistheorie oder Ontologie, sondern die Philosophie beschäftigt sich mit allem und aus irgendeinem Grunde kommt der Orgasmus nicht vor. Eine Erklärung ist tatsächlich das Übergewicht von negativen Kategorien. Das heißt also Dekonstruktion, Kritik, Distanz. Und das ist geschuldet den großen Katastrophen des 20. Jahrhunderts. Wir sind sehr vorsichtig geworden mit Affirmationen. Das sehen wir ja gerade in der politischen Entwicklung heute. Auf der anderen Seite, unser Leben nur in Negativität zu beschreiben oder zu führen, geht nicht. Man muss ab und zu Entscheidungen treffen. Man muss Schwüre aussprechen. Man muss auch Ja sagen. Man muss auch etwas wollen. Und dieses Prinzip kommt meines Erachtens im Orgasmus auf den Punkt. Und dahinter gibt es noch einen tieferen Grund. Dass es den Orgasmus in dieser Form gibt, ist ein Produkt einer sehr, sehr langen Evolutionsgeschichte des Lebens insgesamt. Weil über den Orgasmus ja die genetische Information fortgetragen wird und damit das Leben sich überhaupt erhält. Und in dem Augenblick, wo ich diesen Orgasmus erlebe, affirmiere ich sozusagen das gesamte evolutionäre Programm mit.
Wenn wir das weiterdenken und auf die politische Ebene heben, Sie sprechen kurz die Möglichkeit an, dass es ein Recht auf Orgasmus geben könnte. Braucht man das für ein autonomes und gutes Leben?
Gut, also das ist zugespitzt. Zunächst einmal kann man sagen, jeder hat das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung. Ich glaube, das steht sogar in der UNO-Charta. Sexuelle Selbstbestimmung bedeutet aber auch, dass die Menschen so frei sind, und zwar in ihren Köpfen, in ihren Herzen und in ihren Leibern, dass sie alles ausleben können. Und das ist leider heute nicht der Fall. Aufgrund von Politik, Religion, Moralvorstellungen, Familienstrukturen und so weiter. Und wir brauchen noch sehr, sehr lange, um wirklich zu einem Zustand zu kommen, in dem alle, das heißt also auch alle Geschlechter und alle Differenzierungen, wirklich frei sind.
Und Sie würden sagen, das ist dann der Punkt, an dem wir auch festschreiben können, es gibt ein Recht auf Orgasmus.
Insofern ja.
Das sagt der Komponist Klaus-Steffen Mahnkopf. Vielen Dank für dieses Gespräch. Danke, dass Sie hier waren. Und wer mehr darüber lesen will, das neue Buch von Klaus-Steffen Mahnkopf heißt Philosophie des Orgasmus. Und es ist gerade beim Suhrkamp Verlag erschienen. Und wo wir gerade bei Rauscherlebnissen wie dem Orgasmus waren, mit 200 auf der Autobahn zu rasen, kann ja ein ähnliches Gefühl hervorrufen, also diesen Geschwindigkeitsrausch. Das ist pure Freiheit, meinen zumindest diejenigen, die weiterhin auch ohne Tempolimit auf deutschen Autobahnen fahren wollen. Anders sehen das diejenigen, die die Geschwindigkeit auf 130 km/h beschränken wollen. Marie-Louisa Frick hat sich darüber Gedanken gemacht.
Der Vorstoß der Regierungskommission zur Mobilität, ein generelles Tempolimit auf Autobahnen einzuführen, das Deutschland als einziges Land in der EU nicht kennt, bewegte Gemüter. Von einer letzten Freiheitsbastion in einem überregulierten Staat ist ebenso die Rede wie von Imperativen der Vernunft. Und auch mit der verfassungstreuen US-Amerikanern heiligen Freiheit, Waffen zu tragen, wurde die deutsche Anomalie verglichen, um die scheinbar irrationale Liebe der Deutschen zu freier Fahrt zu unterstreichen. Als Österreicherin darf ich bestätigen, die Abwesenheit eines Tempolimits auf deutschen Autobahnen fasziniert. Als ich unlängst mit einem Freund aus den Vereinigten Staaten über die Grenze gefahren bin und ihm erklärte, ab nun können wir fahren, so schnell wir wollen, ganz legal, staunte er nicht schlecht. So etwas ist schließlich nicht einmal im Land der Freiheit möglich. Fehlende Tempolimits auf Autobahnen sind daher selten ein Indikator für Liberalität. Ist dann der diskursive Energieeinsatz diesem Thema angemessen? Zugespitzt formuliert, warum stören sich nicht mehr Deutsche an Einschränkungen relevanterer Freiheiten, bestehende und solche, die sich immerhin andeuten? Was bedeutet es zum Beispiel für offene Gesellschaften, wenn Regierungen und jüngst die EU-Kommission sich dafür zuständig erklären, Falschinformationen im Netz zu bekämpfen? Man kann angesichts der großen Begriffe wie Vernunft und Freiheit, die Befürworter und Gegner eines generellen Tempolimits bemühen, leicht den Eindruck gewinnen, Hier gehe es um etwas Grundsätzliches, als stünden sich eine liberale und antiliberale Position unversöhnlich gegenüber. Tatsache ist aber, jene, die für eine Geschwindigkeitsbeschränkung eintreten und jene, die sie ablehnen, argumentieren vom geteilten Boden des liberalen Grundprinzips aus. Dem Einzelnen soll alles erlaubt sein, was andere nicht schädigt. Grundgelegt und gegen den Zeitgeist verteidigt von John Stuart Mill in On Liberty. In seinen Worten ist die, Zitat, einzige Freiheit, die diesen Namen verdient, das Recht, unser Glück auf unsere eigene Weise zu verfolgen, solange wir nicht anderen das ihrige verkümmern. Zitat Ende. Worin die Meinungen indes auseinandergehen, ist in der Einschätzung, ob ein Tempolimit Schaden überhaupt ausreichend reduzieren kann, beziehungsweise worin dieser Schaden genau besteht. Hier geht es selbstverständlich um Interessen, aber auch um Folgenabschätzungen, die nur mit wissenschaftlichen Methoden und selbst dann nur bedingt getroffen werden können. Zwar gibt es Hinweise, die etwa einen Rückgang von Verkehrstoten durch ein Tempolimit nahelegen. Ob eine Abgasersparnis aber den gegenwärtigen Klimawandel beeindruckt, ist schon ungewisser. Und auch die jüngst zutage getretene Meinungskluft zwischen Lungenfachärzten hinsichtlich der Grenzwerte für Feinstaub und Stickoxide zeigt die Grenzen wissenschaftlicher Gewissheit. Wie soll nun vernünftigerweise die positive Freiheit zum Schnellfahren gegen die negative Freiheit von möglichen schädlichen Konsequenzen des Schnellfahrens gewogen werden? Ein erster Schritt wäre sich zu fragen, wie viel vom eigenen Glück tatsächlich daran hängt, sein Auto voll auszufahren. Auch sollten wir hinterfragen, wo die Freiheit, die Fahrgeschwindigkeit auf Autobahnen selbst zu wählen, im Verhältnis zu anderen Freiheiten steht, deren Einschränkung offenbar selbstverständlicher hingenommen wird. Frei nach Goethe: Niemand ist mehr Sklave, als der sich im Kleinen für frei hält, ohne es im Großen zu sein.
So Marie-Louisa Frick im philosophischen Wochenkommentar. Und das war Sein und Streit für heute. Ich bin Stefanie Rohde. Schön, dass Sie zugehört haben. Bis bald.
Mehr von Sein und Streit hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.